Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im ersten Quartal 2020. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Herrn Holger Klotz. Bitte schön.
Guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite zur heutigen Telefonkonferenz über die Ergebnisse der Allianz-Gruppe zum ersten Quartal 2020. Wie gewohnt wird unser Finanzvorstand Giulio Terzariol Sie durch die Quartalsergebnisse führen, um im Anschluss Ihre Fragen zu beantworten. Hiermit übergebe ich an Giulio Terzariol. Bitte schön.
Guten Tag und ich freue mich, wie immer, Ihnen heute die Zahlen der Allianz für das erste Quartal präsentieren zu dürfen. Bevor ich auf die Zahlen eingehe, hoffe ich, dass Sie alle gesund sind und nicht nur Sie, aber auch Ihre Familie und Ihre Freunde. Das ist letztendlich am wichtigsten. Aber jetzt können wir auf Seite 3 gehen, wo wir wie immer die wichtigsten Kennzahlen für das Quartal zeigen. Insgesamt war das erste Quartal 2020 kein normales Quartal. Aber ich würde sagen, wir haben in einem schwierigen Umfeld ganz gut behauptet. Die Einnahmen sind um 6% gestiegen. Das war von Asset Management und auch von der Leben-, Krankenversicherung Sparte getrieben. Der operative Gewinn ist zwar um 650 Millionen gesunken, aber das ist auf die Auswirkung von den Covid zurückzuführen. Hier auf dem Slide zeigen wir eine Auswirkung von 700 Millionen. 300 Millionen kommen aus der Lebenskrankenversicherung. Das hat nichts zu tun mit Sterblichkeit oder ähnliche Dinge. Das hat zu tun mit Marktentwicklung und die Auswirkung auf die Kapitalanlagemarge. Und die 400 Millionen in Schadenunfall, die sind die Verluste in dem versicherungstechnischen Bereich. Und später, wenn ich über Schadenunfall spreche, werde ich ein bisschen mehr auf die Zahlen eingehen. Aber wenn wir die 2,3 Milliarden von operativen Profit nehmen und wir bereinigen die 2,3 Milliarden um die 700 Millionen Auswirkung wegen Covid, da kommen wir wieder auf eine sehr gute zugrunde liegende Performance von 3 Milliarden operating Profit. Der Jahresüberschuss ist auch klarerweise von der Entwicklung des operativen Gewinns beeinflusst. Auch wieder da, wenn wir die Zahlen um die Covid-Auswirkung bereinigen, hätten wir einen Jahresüberschuss gehabt auf dem Niveau vom Vorjahr. So, Fazit, klar, Auswirkung aus Covid, aber die zugrunde liegende Performance ist eigentlich ganz solide gewesen. Wir haben diese Sondereffekte verkraften müssen, aber insgesamt haben wir ein robustes Ergebnis für das erste Quartal 2020 erreicht. Auf Seite 5 zeigen wir das nach IFRS gemessene Eigenkapital und auch die Solvenzquote. Das nach IFRS gemessene Eigenkapital ist um ungefähr 5 Milliarden gesunken und das ist im Grunde genommen auf die Entwicklung von den unrealisierten Gewinnen aus Kapitalanlage zurückzuführen. Das ist nicht überraschend, wenn man die Marktentwicklung im ersten Quartal berücksichtigt. Die Solvenzquote ist um 23% gesunken und liegt jetzt bei 190%. Das ist ein sehr gutes Niveau. Klarerweise die Auswirkung von den Kapitalmärkten hat im ersten Quartal zu der Reduktion der Solvenzquote beigetragen. Und wenn wir auf Seite 7 gehen, da können wir einfach die Effekte sehen und die Treiber für die Entwicklung der Solvenzquote. Insgesamt, und das ist sehr wichtig, wir sehen, dass die Kapitalgenerierung, die sogenannte operative Kapitalgenerierung oder organische Kapitalgenerierung mit plus 5% ist sehr solide und das ist sehr wichtig, weil das spricht auch für die Nachhaltigkeit der Entwicklung der Solvenzquote. Und dann aber sehen wir, dass die Auswirkung aus den Marktbewegungen war mit minus 28% sehr deutlich und das ist insbesondere auf die Zinsentwicklung zurückzuführen und auch auf die Bewegungen in den Aktienmärkten. Aber insgesamt eine Solvenzquote von 190%, das ist ein gutes Niveau und das ist auch eine gute Ausgangslage, falls wir wieder Schocks in der Zukunft haben. Die Situation scheint stabiler zu werden, mindestens was die Kapitalmärkte angeht. Aber es ist noch zu früh, so man muss immer rechnen, dass vielleicht kommen noch Turbulenzen. Aber mit dieser Solvenzquote sind wir gut ausgestattet, falls wieder Nervosität auf den Kapitalmärkten kommt. Und jetzt würde ich gerne in die Segmente einsteigen. Seite 9. Insgesamt haben wir in Schadenunfallversicherung eine solide Wachstumsrate. Das ist auch wichtig. Die Wachstumsrate beruht auf Preisentwicklung und weniger auf Volumen, so das ist in der Regel gut und vielversprechend für die Profitabilität des Geschäfts. Wenn wir dann die Dynamik pro Land betrachten, haben wir eine gute Preisdynamik in der UK. Wir haben auch eine gute Preisdynamik in Spanien, obwohl das Volumen in Spanien ist runter, deswegen sieht man auch eine sinkende Wachstumsrate und bei AGCS haben wir sogar zweistellige Preisentwicklungen erwirtschaftet. In Italien und Olle Hermes sehen wir eher negative Wachstumsrate. Das hat auch mit dem Covid zu tun, insbesondere bei Olle Hermes. Die negative Wachstumsrate kommt aus Covid-Auswirkungen und in Italien auch bis Februar waren die Zahlen für die Italiener eher bei einer flachen Wachstumsrate und dann im März, klarerweise mit dem Lockdown, sind die Prämien in Italien gesunken. Aber insgesamt 1,8% Wachstumsrate kommt aus Preis, so wir sind eigentlich mit der Entwicklung der Einnahme in Schadenunfall zufrieden. Auf Seite 11 kommen wir jetzt zur Entwicklung des operativen Gewinns. Der für die Schadenunfallversicherungssparte, der ist um ungefähr 400 Millionen oder 29% zurückgefallen. Und das kommt aus der Entwicklung des versicherungstechnischen Ergebnisses oder von dem Combined Ratio. Wie Sie sehen, die Combined Ratio ist um 4 Prozentpunkte gestiegen. Da haben wir aber die Belastung von Covid. Covid hat das versicherungstechnische Ergebnis um 400 Millionen belastet. Wenn wir das ausdrucken im Sinne von Schadenquote, das ist 2,5% der Schadenquote. Noch dazu, wie Sie sehen, haben wir eine höhere Belastung aus Naturkatastrophe von 3,6% verglichen zu 1,1% in 2019. Das bedeutet, wenn wir die Zahlen die Schadenquote für das laufende Jahr nehmen und wir passen die Schadenquote für die Covid-Belastung und auch für die höhere Belastung aus Naturkatastrophen, liegt die Schadenquote für das laufende Jahr um 1% besser als im Vorjahr. So insgesamt, wir haben uns operativ eigentlich verbessert. Noch dazu sehen Sie, dass die Kostenquote ist um 50 Basispunkte besser geworden als im Vorjahr. Eigentlich, wenn wir die Kostenquote auch für die Covid-Auswirkungen anpassen, wäre es sogar ein bisschen besser. So insgesamt haben wir eine Verbesserung von 1,8% der Combined Ratio verglichen zum Vorjahr, wenn wir die Sondereffekte rausbereinigen. So insgesamt gute zugrunde liegende Performance. Klarerweise müssen wir die Effekte von den Covid verkraften, aber für die Nachhaltigkeit des Geschäfts klarerweise müssen wir auf die Performance gucken, wenn wir auch diese Sonderfaktoren eliminieren. So, auf Seite 13 zeigen wir wie immer die Auflistung pro Einheit. Ich würde sagen, was auffällig ist, sind die Combined Ratio in UK, Australien und auch bei AGCS. In dem Fall von UK und auch in dem Fall von Australien, wo die Combined Ratio über 100% liegen, ist der Grund die Naturkatastrophen. Wie Sie sehen, waren die Naturkatastrophen sowohl in England als auch in Australien sehr, sehr hoch. Wenn wir die Zahlen bereinigen würden für die Naturkatastrophen, wäre die Combined Ratio eher in Richtung von unseren Erwartungen. Bei AGC sehen wir auch eine sehr, sehr hohe Combined Ratio von 117,5%. In dem Fall der Grund sind nicht die Naturkatastrophen, die sind höher als im Vorjahr, aber nicht unbedingt höher, als was wir bei AGC erwarten würden. Aber da haben wir die Belastung von Covid, wie ich vorher gesagt habe. Insgesamt haben wir 400 Millionen Belastung aus Covid. Davon kommen über 200 Millionen bei AGCS. Das bedeutet, wenn wir die Zahlen von AGCS um die Covid-Auswirkung anpassen würden, hätten wir eine Combined Ratio von 100% bei AGCS gehabt. Und das wäre auch, was wir eigentlich erwartet hätten. Noch ein Kommentar, die Combined Ratio von Deutschland wurde von Covid um ungefähr 4% belastet. Da haben wir ungefähr 100 Millionen, ein bisschen weniger als 100 Millionen Verlust wegen Covid. So von den 400 Millionen im Grunde genommen kommen schon ungefähr 300 Millionen nur aus dem AGCS und auch aus Deutschland. So, Seite 15, da kommen wir zum Kapitalanlageergebnis für PNC, für Schadenunfall. Das ist um 17 Millionen ungefähr rückgängig. Das hat eher mit Schwankungen in den Wechselkursen zu tun. So, das ist einfach Neues, das man immer wieder hat, insbesondere in Situationen wie die im ersten Quartal. Ansonsten die laufende Verzinsung ist stabil geblieben. Und mit dem würde ich jetzt auf zur Seite 17 gehen, wo wir durch die Zahlen für die Lebensversicherung gehen. Zuerst, wenn man sieht, die neue Produktion ist über 2% gestiegen. Das bedeutet, wir haben im ersten Quartal keine spürbare Auswirkung oder nur minimal von der Corona-Krise gesehen, was die Produktion angeht. Dann, was ist wichtig, die Neugeschäftsmarge liegt bei 2,7%. Das ist, wenn man die Marktbedingungen berücksichtigt, eigentlich sehr gut. Klar, im letzten Jahr war bei 3,5%, aber die Zinsen waren vor einem Jahr in Europa um 80 Basispunkte höher als das Zinsniveau heute. Und in Amerika waren die Zinsen sogar über 100 Basispunkte höher als heute. So insgesamt, wenn man die Zinsentwicklung berücksichtigt, eine Neugeschäftsmarge von 2,7% ist echt eine gute Leistung. Und dann, wir arbeiten wie immer sehr fleißig an unserem Geschäftsmix. Und wie Sie sehen, die Produktion von kapitalintensiven Produkten ist jetzt deutlich niedriger, liegt bei 11%. So in dem Sinne machen wir weiter Fortschritte in Richtung kapitalleichte Produkte. Auf Seite 19, da zeigen wir die Entwicklung des operativen Gewinns. Der ist ungefähr 300 Millionen rückläufig oder 25%. Das kommt aus der Entwicklung der Kapitalmärkte und das hat klarerweise mit Covid zu tun. Im Monat März war die Volatilität in den Märkten sehr hoch. Und das hat klarerweise die Kapitalanlagemarge, die sogenannte Investmentmargin beeinflusst. Und auch, es gibt immer Effekte in den sogenannten Impact or Change Index, so die Amortisierung von aktivierten Abschlusskosten. Die Auswirkung kommt insbesondere aus den Allianz Life in den USA und insbesondere auf Basis Risk oder Hedging Kosten in dem sogenannte Variable Annuity Geschäft. Und dankerweise andere Einheiten haben auch eine niedrigere Performance gehabt wegen Abschreibungen. Aber letztendlich kommt die Auswirkung absichtlich aus Allianz Life. So, der Gewinn ist rückläufig, wie man auch erwarten würde in so einer Situation. Aber mit einem Gewinn von über 800 Millionen Operating Profit ich glaube, wir haben wieder bewiesen, dass die Lebensversicherungssparte schon eine gute Widerstandsfähigkeit hat. Seite 21, noch wie immer die Zahlen für die ausgewählten Einheiten, was den Wert des Neugeschäfts angeht, ist um 20% gesunken. Und das hat klarerweise mit der Bewegung bei der Marge zu tun. Aber wie vorher gesagt, ist die Marge unter den Umständen gut und wir sind insgesamt zufrieden mit der Entwicklung der Rentabilität des Neugeschäfts. Und dann bei den operativen Gewinn. Sie können sehen, dass die meisten OI einen Rückgang verzeichnet haben. Ich habe schon über die Allianz Life gesprochen mit einem Rückgang von 78%. Noch vielleicht auffällig ist Germany Health, APKV. Da haben wir die Auswirkungen aus den Abschreibungen. Und in dem Fall von Spanien, da haben wir eher die Endkonsolidierung von unserer Beteiligung in Banco Popular. So, das ist eher ein Sondereffekt. Ansonsten, die anderen Einheiten haben sogar entweder bessere Gewinne wirtschaftet oder auf jeden Fall, die haben eine Abweichung zum Vorjahr, die unter den Umständen eigentlich sehr gut ist. Seite 23 ist eine technische Slide, aber im Grunde genommen, was die Seite zeigt, ist, dass der Abstand, der Unterschied zwischen der laufenden Rendite und der Garantie konstant geblieben ist. Das ist sehr wichtig, weil das spricht für die Nachhaltigkeit der Kapitalanlagemarge. Und dann klarerweise, wir sehen, dass der sogenannte Harvesting ist sogar negativ geworden. Da haben wir die Auswirkung von den Hedging-Kosten bei Allianz Life. Wir haben auch die Auswirkung von dem Basisrisiko bei Allianz Life. Und dann klarerweise die Abschreibungen kommen auch auf 18, kommen auch durch die Position. Und die sind meistens, aber nicht vollständig, dann durch die Versicherungsnehmerbeteiligung oder sogenannte Profit-Sharing an der IFRS kompensiert. So, wichtig ist aber, dass der Abstand zwischen laufender Rendite und Garantie stabil bleibt. Der Rest ist sowieso Volatilität, die im Laufe der Zeit sich ausgleicht. Und so, auf Seite 25 kommen wir zu Asset Management. Ende März hatten wir 2,1 Billionen Assets under Management, davon 1,6 Billionen sind Assets, die wir für Dritte verwalten. Und wenn wir die Entwicklung im ersten Quartal beobachten, dann sehen wir, dass das für Dritte verwaltete Vermögen ungefähr um 8% zurückgegangen ist. Und wir können auch sehen, dass alle Assetklassen und auch alle Regionen waren irgendwie betroffen. Sie sehen, dass es gibt ein Minuszeichen überall. Das bedeutet auch, dass in einer Krise, wie man weiß, die Diversifizierung nicht wirklich greift, mindestens in einer Krise, wie man das in März 2020 gesehen hat. Auf Seite 27 zeigen wir die Treiber für diese Entwicklung. Und wie Sie sehen, insgesamt hatten wir Netto-Mittelabflüsse von ungefähr 46 Milliarden. Davon im Grunde genommen alle stammen aus März, weil bis Februar waren die Netto-Mittelzuflüsse positiv. Das bedeutet, der Franchise ist sehr stark und dann klarerweise kommt eine Krise und das hat einen gewissen Einfluss. Da muss man auch sagen, es ist überhaupt nicht Allianz-spezifisch. Die sind einfach Retail-Investors, die in einer Krise klarerweise das Geld beiseite legen. Die gehen aus, dass wenn die Situation sich stabilisiert, dass die Flüsse auch wieder reinkommen. Und eigentlich schon Ende März und auch in April haben wir eine Stabilisierung schon beobachtet. Dann, wenn man sich die Entwicklung des Marktwertes der Assets betrachtet, das ist zusammen mit den Wechselkursen, das ist der Wert ist um ungefähr 18 Milliarden zurückgefallen. Klar, das hat zu tun mit der Aktienentwicklung, das hat zu tun mit der Tatsache, dass die Spreads auseinandergegangen sind. Wir haben aber in April schon eine Aufholung gesehen von ungefähr 40 bis 50 Milliarden. So, es gibt eine gewisse Volatilität und wahrscheinlich war im März schon ein Tiefpunkt. Jetzt haben wir schon aufgeholt Und da klarerweise muss man sehen, was passiert in dem Rest des Jahres. Seite 29 finde ich ganz interessant. Ich habe gerade gesagt, dass die Assets under Management sind rückläufig, aber die Einnahmen sind hochgegangen verglichen zu dem Niveau vor einem Jahr. Und der Punkt hier ist, dass die durchschnittliche Assetbasis im ersten Quartal 2020 ist deutlich höher als die Assetbasis im ersten Quartal 2019, ist sogar um 13% höher. Sogar die durchschnittliche Assetbasis im ersten Quartal 2020 ist höher als die Assetbasis am Anfang des Jahres. So klar, mehr etwas schwieriger, aber insgesamt war die Ausgangslage für unsere Asset-Management-Tätigkeiten sehr, sehr gut. Und das bedeutet, dass die Einnahmen sind deutlich höher als vor einem Jahr. Und wenn wir, das bedeutet, das insbesondere für PIMCO, für AGI, das ist eher flach. Das bedeutet, wenn wir auf Seite 31 gehen, dass der operative Gewinn deutlich gestiegen ist, um ungefähr 20%. Das ist das kommt aus PIMCO mit einer Wachstumsrate von über 20%. Die Einnahmen sind deutlich gestiegen. Die Cost-Income-Ratio ist auch besser geworden, so das erklärt die sehr gute Performance bei PIMCO. Und in dem Fall von AGI, die haben sich auch gut behauptet in einem schwierigen Umfeld. Die haben einen stabilen Operating Profit und die haben sogar die Cost-Income-Ratio ein bisschen reduziert. So, gute Performance im ersten Quartal. Ich würde sogar sagen, sehr gute Performance für Asset Management im ersten Quartal, was den Operating Profit angeht. Wir haben sicherlich ein bisschen Gegenwind am Ende des Quartals. Wir sehen schon aber eine Stabilisierung. So, wir denken, dass operativ sind wir gut aufgestellt und dann klarerweise die Marktentwicklung wird auch die Ergebnisse in eine Richtung oder in die andere Richtung bestimmen. Aber die zugrunde liegende Performance ist per se sehr stark. Auf Seite 33 kommen wir zu unserem Corporate-Segment. Es gibt eine Abweichung verglichen zum Vorjahr von ungefähr 60 Millionen. Das kommt aus Schwankungen von Wechselkurse. Und dann auch, wir haben einen Beitrag zu einem Solidaritätsfonds in Frankreich wegen Covid geleistet. Und diesen Beitrag haben wir in diesem Corporate-Segment gebucht. Seite 35, das ist wie immer die Auflistung von den nicht operativen Posten. Insgesamt haben wir Abschreibungen auf, insbesondere auf Aktien gehabt. Die wurden aber kompensiert von Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien, insbesondere, ich würde sagen, aus der Veräußerung von den Beteiligungen in den Joint Venture mit Banco Popular. So insgesamt netto haben sie die zwei Positionen irgendwie kompensiert. Dann haben wir Restrukturierungskosten, die höher sind als im Vorjahr. Dagegen aber ist der Steuersatz um 3% besser geworden. Das ist wegen eines Sondereffekts in den United States. So insgesamt, ich würde sagen, die Below-the-Line-Items haben keine große Auswirkung auf unsere Jahresüberschuss. So die ganze Auswirkung auf den Jahresüberschuss kommt eigentlich von der Entwicklung des operativen Gewinns. Und dann Seite 37. Ja, das war sicherlich ein schwieriges Umfeld, aber insgesamt war die Leistung, die Performance von Allianz im ersten Quartal aus meiner Sicht robust. Und man kann einfach die Zahlen einfach so annehmen. 43 Milliarden Revenue, 2,3 Milliarden operativen Gewinn, 1,4 Milliarden Jahresüberschuss, 190% Solvenzquote. Und dann auch die 4 Milliarden Dividende und auch die Auszahlung von dem Buyback von 750 Millionen. So insgesamt eine robuste Leistung. Und wie immer möchte ich mich für so ein Ergebnis bei unseren Mitarbeitern bedanken. Die machen immer eine tolle Arbeit, aber in dieser Situation war noch schwieriger. 80% der Leute arbeiten von zu Hause. Alles hat wirklich gut funktioniert. So, ich würde sagen, dass die Leistung von unseren Mitarbeitern in diesem schwierigen Umfeld ist wirklich zu schätzen, als was wir immer machen. Und wir schätzen sowieso die Leistung von unseren Mitarbeitern immer hoch. Und mit dem würde ich gerne Ihre Frage annehmen.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um heute eine Frage zu stellen. Wir werden einen kurzen Augenblick warten. Unsere erste Frage heute kommt von Michael Flemig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Terzereu, Herr Klotz. Ich habe drei Fragen insgesamt. Erstens zum operativen Geschäft, zweitens zu Solvency II und drittens zu Asset Management, zum operativen Geschäft Covid. Welche sind denn aus Ihrer Sicht jetzt im zweiten und im dritten Quartal soweit absehbar die Treiber für Belastungen bei der Allianz? Solvency II, 190%, ist doch relativ stark zurückgegangen. Haben Sie das jetzt abgesichert und ist das die untere Grenze, die Sie momentan sehen? Und drittens Asset Management, wie haben sich da die Flows und die Profitabilität jetzt im zweiten Quartal bisher entwickelt? Was erwarten Sie da in Richtung Zukunft? Danke.
Ja, so guten Morgen. So zu Covid, was wir erwarten auf der versicherungstechnischen Seite für den Rest des Jahres. Im Bereich Entertainment würden wir noch Verluste erwarten. So, wir haben ein bisschen mehr als 200 Millionen gebucht im ersten Quartal, aber die Zahlen werden sich wahrscheinlich verdoppeln in dem Bereich. So, wir rechnen eher mit einer Belastung von 400 Millionen. Und da, klar, gibt es immer eine gewisse Unsicherheit, aber mit 400 Millionen Belastung in Entertainment rechnen wir schon. Dann, ich würde sagen, in Betriebsunterbrechung erwarten wir nicht, dass wir noch deutlich mehr Verluste haben, aber irgendwie werden wir auch da und dort sicherlich noch einige Schäden haben, aber insbesondere das sollte überschaubar sein. Ole Hermes, klar, in der Kreditversicherung erwarten wir, dass wir für dieses Jahr nicht unbedingt mehr Operating Profit buchen, als was wir schon gebucht haben. So, es kann, wir rechnen mit einem operativen Gewinn von knapp unter 100 Millionen. Aber da muss man auch mit einer gewissen Unsicherheit rechnen. Und dann auch, wo wir eine Belastung sehen können, ist bei Allianz Partners. Im Sinne, klarerweise, die Leute reisen nicht, so wir müssen davon ausgehen, dass die Einnahmen niedriger sind, als was man in der Regel erwartet. Dagegen, man sollte schon erwarten, dass im Motorgeschäft die Combined Ratio besser ist, dann klarerweise kann man immer diskutieren, es werden sicherlich Rabatte geben, in einigen Situationen sind die Rabatte in den Verträgen, sagen wir, schon einkalkuliert, weil die sind kilometerabhängig. In anderen Ländern ist nicht der Fall. So, da muss man einfach sehen, wie die Situation sich entwickelt und auch wie lange diese Covid, Situation so anhält. So, ist sehr schwierig, Vorhersagen zu machen, aber Sie müssen rechnen, dass wir die 400 Millionen Belastung, die wir im ersten Quartal gesehen haben, auf der versicherungstechnischen Seite, ist nicht unbedingt die ganze Belastung, die wir bis Jahresende sehen werden. Wir werden noch definitiv eine Belastung für die Zukunft sehen. Bei den Solvenzquoten, ja, die Solvenzquote ist klarerweise runtergegangen. Das ist auch in so einem Umfeld zu erwarten, weil es gibt gewisse Sensitivitäten zu den Zinsentwicklungen und auch zu den Aktienmärkten. Mit 190 sind wir gut ausgestattet. Kann noch niedriger werden, ja, wenn Sie auf Seite 5 gehen, ich glaube, es ist Seite 5. Da sehen Sie einfach die Sensitivität von unserer Solvenzquote. Es kann klar nach unten gehen. Wir sind mehr abgesichert als am Anfang des Jahres. Das kommt auch automatisch vor, weil die Hedges, die wir haben, die greifen mehr, wenn die Aktienmärkte runtergehen. Wir haben auch ungefähr 5 Milliarden von Aktien, gelistete Aktien verkauft. So insgesamt sind wir mehr abgesichert. Wenn Sie zum Beispiel die Sensitivität zu den Aktien betrachten, am Anfang des Jahres war minus 15 und jetzt ist bei minus 12. So, da sehen Sie, wie die Sensitivität runtergeht, aber die Sensitivität geht nicht zu null, natürlicherweise. Das ist wichtig, weil man denkt immer in Quote, aber man sollte in Excess Capital denken. So, der Unterschied zwischen der Eigenmittel und der Kapitalanforderung ist 37 Milliarden. So, ich glaube, wir haben einen guten Puffer mit 37 Milliarden, auch weitere Schocks zu verkraften. Und dann, Sie hatten eine Frage, was die Asset Management angeht. Wir haben mehr Stabilisierung gesehen, auch schon Ende März. Die Netto-Mieteabflüsse waren wirklich in der Periode, wo alle Märkte verrückt geworden sind. Und im zweiten Quartal bis dato sind die Netto-Mieterzuflüsse bei ungefähr 3 Milliarden, da kann sich natürlich bewegen, aber es gibt definitiv eine Stabilität, die reinkommt. Und noch dazu sind die Werte der Anlage, die wir verwalten, auch nach oben gegangen, weil die Aktienmärkte haben sich gut entwickelt. Auch die Spreads sind näher geworden. So insgesamt haben wir auch schon einen Teil aufgeholt. Wenn jetzt Stabilität reinkommen, ich wäre auch weiterhin für die Kurse, ich wäre sogar sehr ein bisschen bullish, was das Asset Management angeht, aber leider, es ist noch schwierig zu sagen, was passieren kann.
Herr Terzeriol, herzlichen Dank.
Ja, bitte, danke.
Nächste Frage, bitte.
Vielen Dank. Wir kommen zu einer Frage von Thomas Magenheim von der Stuttgarter Zeitung. Bitte schön.
Ja, grüß Sie zusammen. Ich habe mehrere Fragen. Einmal noch eine Nachfrage zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Terzeriol. Ich habe ehrlich gesagt, ich tue mir schwer, zusammenzuzählen, was Sie an künftigen Belastungen Q2, Q3 und so noch erwarten. Also 700 Millionen Covid-Belastungen waren es im ersten Quartal. Und was ich jetzt aus Ihrer Antwort so rausdestilliert habe, ist, dass Sie da nochmal mindestens 200 Millionen zusätzlich erwarten. Aber vielleicht habe ich es ja falsch verstanden. Und darüber hinaus weiß man es halt noch nicht. Aber können Sie mir da nochmal eine absolute Zahl sagen, was denn eigentlich schon gesichert ist aus Ihrer Sicht an zusätzlichen Belastungen in absoluten Zahlen für die nächsten Quartale? Dann gibt es in Deutschland eine anhaltende Diskussion über die Betriebsschließungspolice, wo die betroffenen Gastronomen gern nachverhandeln würden, diesen berühmten Münchner oder bayerischen Kompromiss. Besteht da von Ihrer Seite aus Offenheit dazu oder sagen Sie, wir lassen es in der Situation dann doch auf Klagen ankommen? Und die dritte Frage, Sie haben in einem Nebensatz einen Solidaritätsfonds in Frankreich erwähnt. Also ich nehme an, einen branchenweiten Assekuranz-Solidaritätsfonds in Frankreich, von dem ich auch schon mal gehört habe. Können Sie mir da was dazu sagen? Und vor allem auch, ist sowas aus Ihrer Sicht für Deutschland angesagt? Würden Sie sich da dahinter stellen, vielleicht auch eine treibende Kraft spielen oder eher zurückhaltend sein in dem Punkt?
Okay, wir starten mit vielleicht mit dem Solidaritätsfonds in Frankreich. Das war nicht nur für die Assekuranz, das war eigentlich für alle Unternehmen. Deswegen haben wir in Corporate gebucht und so nicht nur spezifisch zu Versicherung. Würde ich mich für so ein Solidaritätsfonds für alle Unternehmen, nicht nur für Versicherung. Ich bin nicht unbedingt dafür, aber ich würde auch sagen, wenn die Politik am Ende in die Richtung geht, würde ich auch so eine Entscheidung respektieren. Aber ich würde nicht sagen, ich würde nicht derjenige sein, der das vorschlägt. Aber man muss wirklich sehen, wie die Corona-Krise sich auswirkt auf die Gesamtwirtschaft. Und am Ende, die sind Entscheidungen, die Politik treffen. Und wie immer, wir werden einfach folgen, was die Politik entscheidet. Befürworten würde ich nicht unbedingt. Was die Betriebsschließung Versicherung angeht und diese beiden Typen, wie Sie das genannt haben. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Lösung. Deswegen, wir denken, diese Lösung sollte man auch in bundesweit implementieren. Es gibt Offenheit für andere Lösungen. Ich würde sagen, Offenheit gibt es immer, aber wir denken wirklich, diese Lösung ist gut. So, wir denken, dass das ist echt irgendwas, das wir bundesweit implementieren können und sollten. Und dann, Sie haben mich gefragt, und ich verstehe die Frage ganz gut, was sind die absoluten Zahlen? Ich gebe Ihnen eine relative Zahl. Und ich würde sagen, in der Schadenunfallversicherung, das ist wirklich sehr schwierig, eine Schätzung für dieses Jahr zu machen. Aber in der Schadenunfallversicherung, ich würde erwarten, dass auf der versicherungstechnischen Seite, dass wir mit einem Rückgang von den operativen Gewinn verglichen zu unserem Outlook von ungefähr 15 bis 20% rechnen müssen. Unsere Outlook für Property für Schadenunfall ist 5,6 Milliarden. So, ich würde sagen, das könnte eine Erwartung, dass wir 15 bis 20% niedriger sind, wegen Auswirkungen aus der versicherungstechnischen Seite. Wenn Sie das übersetzen in eine Belastung für den operativen Gewinn für die Gruppe, das wäre ungefähr 10% oder ungefähr 10%. Aber dann, klar, muss man auch beobachten, was kann auf den Kapitalmärkten passieren. So, bis jetzt habe ich mich bezogen auf die versicherungstechnische Seite. Und das ist sehr schwierig, jetzt zu sagen, was passiert mit den Kapitalmärkten. Wir können eine Aufholung haben. Und da wäre klarerweise die Auswirkung in der Kapitalanlageergebnis nicht so ausgeprägt. Aber es kann auch sein, dass wir weiterhin Turbulenzen sehen. Sie müssen auch rechnen, dass mit all diesen Diskussionen über Dividendenzahlungen, dass wir auch weniger Dividenden bekommen werden, so dass wir uns auch ein bisschen belasten. Aber auf der versicherungstechnischen Seite, ich kann Ihnen sagen, unsere Erwartung, aber es gibt wirklich viel Unsicherheit, dass wir potenziell 15 bis 20% unter unserem Outlook liegen. Für Property Casualty, für die Gruppe würde das ungefähr 10% bedeuten.
Danke.
Bitte.
Die nächste Frage, bitte.
Vielen Dank. Von Reuters kommen wir zu Alexander Hübner für unsere nächste Frage. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Es hat sich eigentlich jetzt fast gedeckt mit dem, was mein Vorgänger schon gefragt hat. Ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, also rein vom versicherungstechnischen Ergebnis liegen Sie im Konzern 10% unter den Planungen und alles, was dann sozusagen noch dazu käme, wären dann Belastungen aus Kapitalanlagen. Gehen Sie denn für die Leben- und Krankensparte und fürs Asset Management eigentlich von keinen Auswirkungen gegenüber den Planungen bis zum Jahresende aus, also auf der versicherungstechnischen Seite beziehungsweise auf der operativen Seite im Asset Management?
Ja, sagen wir so, in der Lebensversicherung, auf der versicherungstechnischen Seite, nein, wir sehen keine Belastung, dann ich würde schon sagen, die 300 Millionen Abweichung zum Vorjahr, das wäre auch die Abweichung zur Planung, wenn Sie wollen, in der Lebensversicherungssparte. Ich würde nicht unbedingt davon ausgehen, dass wir das aufholen können. So, wir können mehr Stabilität sehen in den nächsten Monaten. Das würde dann dazu beitragen, dass wir für die nächsten Quartale, wenn die Stabilität kommt, dass wir die Planung erreichen und halten, aber dass wir auch die 300 Millionen aufholen, da brauchen wir wirklich eine starke Recovery und davon würde ich nicht ausgehen, dass wir sogar so eine starke Recovery sofort erleben. Aber da würde ich schon erwarten, dass nächstes Jahr stabilisiert sich alles und für Asset Management, ich würde schon sagen, der Outlook zu machen ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Es kommt darauf an, wie die Märkte sich verhalten. So, ich würde sagen, es ist nicht ausgeschlossen in Asset Management, aber heutzutage würde ich davon ausgehen, dass wir ein bisschen unter den Outlook von 2,7 Milliarden liegen, aber nicht deutlich runter. Und dann es kann sich alles in einer Woche ändern. Was Sie gelernt haben in dieser Krise, man macht eine Behauptung heute und 3 Tage später, man denkt, warum habe ich das gesagt? So, das ist ein bisschen die Unsicherheit, die man hat. In der Regel müssen eher 3 Monate vorgehen, bevor man denkt, oh, vielleicht hätte ich was anderes sagen oder erzählen müssen. In dieser Situation in 3 Tagen kann schon anders aussehen. Aber ich hoffe, Sie haben ein bisschen ein Bild jetzt gekriegt von unserer Einschätzung für was passieren kann.
3,7 war das ursprüngliche Ziel für Asset Management, ja?
Oder 2,7. 2,7. Ja, 2,7.
Danke.
Ja. Wunderbar. Dann die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Steffen Weyer von der dpa AFX. Bitte schön.
Guten Morgen. Ja, auch meine Fragen haben sich weitgehend jetzt schon erledigt. Eines habe ich vielleicht eben auch noch nicht ganz genau mitbekommen. Kreditversicherung, hatten Sie gesagt, ja, der Gewinn quasi von Q1 wird auch etwa der Gewinn des Jahres sein. Hatten Sie die Schäden dazu genannt, was das dann bedeutet quasi an Belastung? Dann könnte man das vielleicht in die andere Geschichte mit den Sachschäden besser reinpacken. Und dann noch eine Frage zu Olympia. Da sind Sie ja in dem großen Deal mit dem IOC nicht mit drin, aber AGCS hat so im Umfeld des Ganzen einiges. Können Sie sagen, was Sie da an Schäden erwarten? Das lässt sich ja vielleicht einfacher berechnen als das, was die Konkurrenz mit dem großen Vertrag an der Backe hat.
Ja, so was Olympia angeht, wenn die Frage war spezifisch zu Olympia, da erwarten wir einen niedrigen Betrag, es ist weniger als 20 Millionen Euro. So, da sind wir nicht so exponiert. Was die Kreditversicherung angeht, ja, Sie haben richtig verstanden. Im Grunde genommen erwarten wir bis Jahresende mehr oder weniger ein Gewinn wie im ersten Quartal. Und das Thema eigentlich, die klar, man erwartet auch mehr Schäden, aber auch die Einnahmen sind deutlich niedriger. So, Sie müssen die Economics von der Kreditversicherung in so einem Umfeld ein bisschen umdenken. So, es ist nicht nur, dass die Schäden höher sein können, aber es ist insbesondere, dass wir auch durch diese Vereinbarungen, die wir mit den Regierungen machen, dass wir im Grunde genommen unsere Einnahmen reduzieren. Und im Grunde genommen, was passiert, das versicherungstechnische Ergebnis geht mehr oder weniger in Richtung Null. Aber dann haben wir noch einige Gewinne aus Kapitalanlage. So funktioniert es in der Kreditversicherung.
Okay, Dankeschön.
Dankeschön. Dann die nächste Frage, bitte.
Wir kommen zu einer Frage von Jean-Philippe Lacour von der AFP News Agency. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, bezüglich dieser Kontroverse in Frankreich zwischen so einem Crédit Mutuel insbesondere, der so, dem wird vorgeworfen, seine aggressive, unfaire Praktiken von den Wettbewerber, da die Bank Crédit Mutuel sich beschlossen hat, den Betriebsverlust zu kompensieren. Ja, Sie machen das eigentlich in Bayern, da gibt es diese Einigung. Also warum, was Sie in Bayern machen, wäre schädlich oder zu kritisieren, Frankreich? Oder können Sie mir vielleicht da was erläutern? Und würde diese Bayern ankommen, könnten Sie den erweitern? Also ist es schon der Fall deutschlandweit oder wird es auch im Ausland eventuell angeboten an Kunden? Ja, und vielleicht nochmal, danke vielleicht für eine Zusammenfassung. Sie haben diese Global Lines mit AGCS, Euler, Hermes und Allianz Partners zusammen in der Präsentation. Sie erwarten weitere negativen Auswirkungen aus Covid-19, also sowohl bei Einnahmen oder die Claims. Geben Sie dazu eine Zahl zusammenfassend oder keine Guidance? So für den Rest des Jahres. Danke.
Okay, die erste Frage müssen Sie mir einfach wiederholen, weil das wäre nicht einfach zu verstehen am Anfang. Was ist in Frankreich passiert?
Also der Crédit Mutuel, diese Bank, diese Genossenschaftsbank, die hat beschlossen, also Betriebsverluste bei den Versicherungsnehmern aufgrund Covid-19 zu kompensieren. Und das bringt ein bisschen den Rest des Sektors auf den Plan. Also die haben da kritisiert, diese unfaire Praktiken laut Konkurrenz. Okay. Ich denke, Allianz ist auch drin.
Ja, das habe ich verstanden. Na, okay, bei uns ist ganz einfach. Also wenn unsere Decken die Pandemie decken, da zahlen wir. Wenn unsere Versicherungspolice die Pandemie nicht decken, in der Regel würden wir nicht zahlen, dann es kann immer sein, dass wir Lösungen finden, auch zusammen mit Interesseverbänden, und da muss man klarerweise Fall bei Fall darüber reden, aber im Prinzip unsere Position ist zuerst, entweder es gedeckt und da gibt es keine Diskussion, dass wir bezahlt, oder es ist nicht bedeckt, und in dem Fall wurden wir eher in die Richtung, wir gehen eher in die Richtung, dass wir nicht bezahlt haben. Es kann immer sein, dass man in bestimmten Fällen Ausnahme macht. Bezüglich Frankreich ist mir ja nicht bewusst, dass wir in die Richtung gehen. So, das ist bis dato kein Thema für uns gewesen. Bei den Fragen von AGCS, Ole Hermes und Allianz Partners, was ist die Belastung? Im Grunde genommen würde ich mich beziehen auf was ich vorher gesagt habe. Diese 15-20% Abweichung in versicherungstechnische Ergebnis für Schadenunfall in 2020 kommt im Grunde genommen aus dieser Global Lines. So, das wäre auch die Auswirkung, weil kommt hauptsächlich aus AGCS, kommt aus Ole Hermes, weil wir klarerweise weniger Gewinne da erwarten als im Vorjahr. Und Ole Plano auch kommt auch von Allianz Partners, weil die Einnahmen schrumpfen. Die Schäden gehen auch ein bisschen hoch, und das hat auch eine Auswirkung auf das versicherungstechnische Ergebnis. So, im Grunde genommen, die Belastung in operativen Gewinn kommt aus den Global Lines. Deswegen haben wir auch so einen Kommentar gemacht.
Danke.
Bitte.
Dann die nächste Frage, bitte.
Wir kommen zu Anna Gentrup vom Versicherungsmonitor mit der nächsten Frage. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen. Ich würde mich gerne der Olympia-Frage ein wenig anschließen. Können Sie was dazu sagen, inwiefern Sie insgesamt von Veranstaltungsausfällen betroffen sind und in welcher Höhe? Zweite Frage wäre, was Aktienrückkäufe und Dividende angeht, haben die aktuellen Ergebnisse da eine Auswirkung?
Ja, für Olympia, das war die Frage, wie viel ist die Belastung? Okay, das ist weniger als 20 Millionen. Das ist die Belastung für uns. Man muss auch berücksichtigen, die Olympischen Spiele, die sind verschoben worden, auch nicht komplett gecancelt worden. Aber wir sind insgesamt nicht so exponiert, was die Olympischen Spiele angeht. So, insgesamt haben wir im Entertainment-Bereich, werden wir schon erhebliche Verluste haben, dass wir bis 400 Millionen gehen, wie ich vorher gesagt habe, das ist die Schätzung, aber Olympische Spiele haben keine nennenswerte Auswirkung für uns, oder mindestens nicht direkt. Und dann die andere Frage war, ob die Situation sich auf den Share Buyback auswirkt. Wir haben im Grunde genommen die zweite Tranche des 18 Rückkaufsprogramms suspendiert oder ausgesetzt, und das hat eigentlich nicht so viel mit unseren Zahlen zu tun, weil von Liquiditätssituation oder auch von Solvenzausstattung sind wir gut positioniert, aber klarerweise es gibt eine gewisse Debatte und bezüglich Dividende und Buyback, und kann man auch so sagen, dass Buyback sind schon sehr wichtig, aber vielleicht die haben nicht die gleiche Bedeutung wie Dividenden. So, bei den Buyback haben wir uns entschieden, auszusetzen und abzuwarten, vorsorglich zu sehen, wie die Situation sich entwickelt. Aber ich würde sagen, die Entscheidung über, was wir mit der zweiten Tranche machen, wird viel auch mit den, sagen wir so, Sentiment zu tun haben. So ist es nicht nur von unseren Zahlen, aber hängt eher von, wie die Stimmungslage insgesamt im System ist. Und auch sehr wichtig, wir haben auf jeden Fall die zweite Tranche von dem Buyback schon von unseren Zahlen abgezogen. So auf jeden Fall von einer Solvabilitätsberechnung, die sind schon abgezogen von den Eigenmitteln. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, wirklich, wie die Stimmungslage insgesamt ist, wie die Wirtschaft macht. Wir sind ja von diesen Faktoren und nicht so ganz von unserer Solvenzquote ab.
Vielen Dank.
Dann die nächste Frage, bitte.
Wir kommen zu Christian Schnell vom Handelsblatt für die nächste Frage. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich hätte noch eine Nachfrage zur AGCS. Die stand ja in der Vergangenheit an dieser Stelle häufig in der Kritik. Jetzt sollte ja das laufende Jahr auch zur die Sanierung kommen von AGCS. Man wollte im kommenden Jahr wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehren. Ist das Ganze jetzt ins Stocken geraten? Können Sie uns da etwas dazu sagen, wie momentan die Planung ist für AGCS? Danke.
Ja. Ich würde klar sagen, für 2020 wird AGCS keinen Gewinn machen. Das können wir schon irgendwie, ich würde sagen, kann man schon irgendwie antizipieren, dass wir wieder wegen der Covid-Auswirkung nicht unbedingt einen Gewinn machen werden. Sowieso die Combined Ratio wird deutlich über 100% sein. Und ich würde aber in dem Fall differenzieren, weil man muss wirklich die zugrunde liegende Performance beobachten und die Covid-Auswirkung ein bisschen beiseite legen, damit man die echte Verbesserung der Einheit einschätzt. Was wir sehen bis jetzt, dass sie die ATC-GCS auch im Rahmen unserer Erwartungen entwickelt. Wir haben auch gesehen, die Preisentwicklung im ersten Quartal war sehr gut. Wir gehen auch davon aus, dass die Preisentwicklung anhält. Könnte man diskutieren, weil man sagt, Großkunden, die kommen vielleicht in Schwierigkeiten. Aber andererseits, ich glaube, die ganze Industrie, Versicherungsindustrie, was große Risiken angeht, hat jahrelang nicht eine gute Rentabilität gehabt. Covid hilft auch nicht. So aus der Schiene, glaube ich, die Preisentwicklung wird trotzdem weiterhin stark bleiben. Ich kann auch Ihnen sagen, dass die Verluste in Entertainment, die wir haben werden in 2020, diese Verluste werden wir auch teilweise aufholen durch Preiserhöhungen. So, da muss man wirklich trennen, was ist die Auswirkung von Coronavirus, die definitiv die AGCS deutlich belastet und wird wieder zu keine guten Ergebnisse für 2020. Und da muss man die zugrunde liegende Performance ganz genau analysieren. Und da sind wir eher mit der Entwicklung glücklich.
Wurde Ihre Frage beantwortet?
Ja, danke.
Gut, wunderbar. Dann die nächste Frage, bitte.
Vielen Dank. Willkommen zu Olaf Storbeck von der Financial Times. Bitte schön.
Ja, guten Tag, guten Morgen, vielen Dank. Ich habe zwei kurze Fragen. Die eine ist nochmal eine Verständnisfrage zu den Auswirkungen auf den operativen Gewinn von Covid. Diese 10%, die Sie Stand jetzt da angedeutet haben, das bezieht sich auf die 12 Milliarden, auf das alte Gewinnziel 12 Milliarden plus minus 500. Ist das richtige Verständnis? Und die zweite Frage, mit Blick auf die Solvency II Quote, Sie sind jetzt ja nur noch 10 Prozentpunkte über Ihrem Minimumziel von 180. Wie groß ist die Gefahr aus Ihrer Sicht, dass Sie da, dass Sie das reißen und was würden Sie tun, um das zu verhindern, beziehungsweise wenn Sie es reißen, was wäre dann die Konsequenz?
Ja, so die erste Frage, ja, die 10% beziehen sich auf die 12 Milliarden und ich will wieder betonen, das ist Belastung aus der versicherungstechnischen Seite, die wir voraussehen heute. Die Dinge können sich ändern in Schadenunfall und dann klar muss man dann noch betrachten, was kann mit den Kapitalmärkten passieren. Aber ja, Sie haben richtig verstanden, die 10% bezieht sich auf die 12 Milliarden operativen Gewinn. Was die Solvenzquote angeht, was ist die Gefahr, dass die Solvenzquote unter 180% geht? Wenn Sie auf Seite 5 gehen und Sie sehen die Sensitivität, das kommt darauf an, was passiert mit den Aktienmärkten, was passiert mit den Zinsen. So, wenn Sie denken, dass die Zinsen um 25 Basispunkte runtergehen, dass die Aktienmärkte um 15% runtergehen, vielleicht die Spreads in bei den Government Bonds hochgehen, da würden wir schon unter 180% gehen. Das wäre aber auch nicht problematisch. In einer Krise kann man definitiv auch unter 180% gehen. Klar, da will man auch wieder auf Zeit hochkommen, aber wir sehen manchmal, wenn wir die alte Spanne hatten wir eine Spanne von 180 bis 120% gehabt. Und wir sind manchmal über die 220% gelaufen. Das bedeutet auch, es gibt Situationen, wo man auch definitiv unter 180% laufen kann. Und ich will wieder betonen, wenn man alles in Excess Capital ausdruckt, es ist auch eine Solvenzquote von 70%, bedeutet, ich würde sagen, fast 30 Milliarden Excess Capital. So, man muss auch wirklich die Zahlen ein bisschen so betrachten. So, ja, es ist möglich, dass wir unter 180% gehen. Und das wäre auch absolut verständlich und überhaupt keine Anlass zu großer Sorge.
Vielen Dank.
Bitte.
Die nächste Frage, bitte.
Wir kommen zu Carsten Herz vom Handelsblatt für die nächste Frage. Bitte schön.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich habe noch mal eine Frage zu PIMCO, und zwar sind da ja 43 Milliarden Kundengelder abgeflossen und gleichzeitig haben Sie einen operativen Gewinn von fast 20%. Könnten Sie mir doch mal kurz erläutern, wie das zusammenpasst?
Ja, aber Sie müssen beobachten, was war die Entwicklung im Laufe 2019 von PIMCO, die war sehr gut, sowohl was die Netto-Mittelzuflüsse angeht und auch die Kapitalmarktentwicklung. Weil im Grunde genommen Sie vergleichen erste Quartal 2020 zu erste Quartal 2019. So ist es schon richtig, dass im März ist die Assetbasis runtergegangen und wir haben auch Abflüsse gesehen. Aber wenn Sie die Zahlen mit 2019 vergleichen, müssen Sie denken, dass die Assetbasis war im ersten Quartal 2020 um 13% höher als im ersten Quartal 2019. Und das ist dank der Entwicklung im letzten Jahr. Haben Sie das verstanden? Sie müssen.
Ich werde mich bemühen.
Ja, denken Sie einfach. Angenommen, eine Aktie hat einen Wert im ersten Quartal 2019 von 100. Dann die Aktie geht hoch bis 130 bis Jahresende und dann kommt runter um 10%, so ist bei 120 im ersten Quartal. Und Sie machen eine Fee auf die Aktien. Die Fee, die Sie kriegen im ersten Quartal 2020, wird höher sein als die Fee, die Sie kriegen 2019, obwohl im ersten Quartal ist der Aktienkurs ein bisschen runtergegangen. Sie müssen immer Point-to-Point denken.
Okay, danke.
Bitte.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir haben noch eine Frage in der deutschen Leitung. Die nächste Frage dann bitte.
Wir haben eine Folgefrage von Jean-Philippe Lacour von der AFP News Agency. Bitte schön.
Ja, genau, danke. Ich wollte noch mal zurück nach Frankreich, aber es betrifft meine Frage eigentlich den ganzen Sektor. Der Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat zwar gelobt, dass die Versicherer in Frankreich diese 400 Millionen in den Solidaritätsfonds eingezahlt haben, aber er meinte, die die Versicherungswirtschaft kann mehr tun. Und er war der Ansicht, dass Pandemierisiken für alle Unternehmen abgedeckt werden müssen. Und zwar müsste in Versicherungsverträgen enthalten sein, so dass, wenn morgen eine neue Pandemie kommt, müsste alle französischen Unternehmen versichert sein können. Was halten Sie von dem? Und er erwartet schon in binnen 6 Monate so konkrete Vorschläge. Können Sie dazu vielleicht Stellung nehmen?
Ich würde sagen, zu dem Thema Pandemie, klar muss man sich Gedanken machen, was kann man machen in die Zukunft, weil jetzt haben wir eine Situation, wo Pandemie ist in der Regel nicht abgedeckt. Aber die Kunden werden schon sagen, okay, ich will Abdeckung für Pandemie. Ich glaube, die Sensitivität zum Thema wird noch größer sein. So, da müssen wir sicherlich Lösungen finden, aber es ist naiv zu denken, dass Versicherungsunternehmen Pandemiedeckung anbieten können. Das geht nicht. Da kann man nur eine Lösung finden, zusammen mit Regierungen, wie man einfach ein System schafft, wo wir als Versicherer, wir können sicherlich den Kundenservice machen, die Verwaltung machen. Teilweise, zu einem gewissen Grad, können wir auch Risiko nehmen, aber das Großteil des Risikos kann nicht an eine private Gesellschaft tragen. Am Ende, da braucht man andere Lösungen. Aber ja, zum Thema muss man arbeiten, und man eine Lösung in 6 Monaten finden kann, kann man sehen. Aber was ist gut, der Minister kann auch mitmachen zur Lösung, weil er ist Teil der Lösung. Weil alleine die privaten Unternehmen können das nicht machen.
Okay, wird weitergeleitet. Danke.
Dankeschön.
Bitte.
So, wir haben noch 2 Fragen in der englischen Leitung. Dann würde ich sagen, next question, please.
Wir kommen nun zu Fragen aus der englischen Konferenz.
First question comes from Catherine Sheen from Insurance Insider. Please go ahead.
Hello, thank you for taking my question. The first point is just a clarification, really. If you could just clarify what your 2020 outlook for operating profit for the P&C division was. And my second question is to do with liability losses from COVID-19. The numbers you've given so far are for short tail classes. And I wondered whether you had any view on when the losses for the longer tail classes, such as D&O, might start coming into your results. Thank you.
Yes, so the first question is the outlook for property casualty is 5.6. That was the outlook that we announced at the beginning of the year. And then on the D&O, financial line losses, no, we don't have a sort of, you know, outlook for that. We think that should be very manageable. That's our expectation at this point in time. So to a certain degree, in our numbers, we have incorporated also some impact coming from D&O and financial lines, but we think it shouldn't be, at least for our business, they shouldn't be a primary cause of losses.
Thank you.
Welcome.
All right, then, next question, please.
Next question will come from Ben Dyson of S&P Global Market Intelligence. Please go ahead.
Hi, good morning. I was just wondering if you could what impact on reserving for virus on the P&C side, and whether, you know, whether you've had to increase reserves in the first quarter, or whether you're expecting to do so for either for claims incurred or for incurred but not reported claims.
Ah, yes. I would say, you know, the impact we are referring to is mostly coming from incurred but not reported. In reality, the amount of claims we've seen is very limited as of March. So what we are talking about is more we have not seen yet, but we expect it's going to be reported. Otherwise, you know, that the COVID crisis impacting most of the countries, you know, starting March, mid-March, so you don't see a lot of claims coming through, at least not at the end of March. So the amount that we are referencing is mostly due to incurred but not reported reserving.
Okay.
All right. So I think we have the end of our Q&A session. Wir schauen mal noch kurz in die deutsche Leitung, ob es noch eine Frage gibt.
We'll take a look at the German line to see if.
Ja. Entschuldigen Sie, wir haben noch eine Folgefrage in der deutschen Konferenz. Möchten Sie diese noch dran nehmen?
Gut, nehmen wir noch, ja.
Okay, noch eine Folgefrage von Jean-Philippe Lacour, bitteschön.
Letztes Mal, ich schwöre. Nur zu den Katastrophen im ersten Quartal, können Sie vielleicht die größten Schäden, ich glaube, das war Australien und UK, können Sie vielleicht nennen, was es war? Also ich denke, in Australien waren die Brände, also aber können Sie Waldbrände oder können Sie das bitte erläutern?
Ja, so wir haben okay, Bushfire, weil Sie das genannt haben, haben wir ungefähr 40 Millionen. Dann wir haben Stürme. Ich habe zum Beispiel in Europa haben wir über 200 Millionen Stürme und die meiste Auswirkung kommt aus Sabine. Und dann hatten wir auch 160 Millionen Stürme in Australien. So, wenn Sie dazu zählen, im Grunde genommen 200 Millionen aus Australien wegen Stürme und ein bisschen Bushfire. Und dann haben Sie noch ein bisschen mehr als 200 Millionen Stürme in Europa, hauptsächlich Sabine, aber Sabine bedeutet auch Chiara in UK. Und dann haben wir auch ein kleines Tornado gehabt, es gibt immer sowas, das vorkommt. Und das, wenn man alles zusammenzählt, sind wir bei ungefähr 500 Millionen Belastung im ersten Quartal.
Also diese Bushfires in Australien, habe ich die
40.
40?
40, ja, 4-0.
Okay.
Sehr gut. Gut, dann, wie ich sehe, sind wir dann durch. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann würde ich die Telefonkonferenz damit beenden. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und Ihre Fragen und wir hören uns wieder im zweiten Quartal.
Ciao.
Bye.
Hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Sie können jetzt die Verbindung trennen.